Urlaub. Ich hatte jetzt gerade eine Woche Kompensation. Davor hatte ich sieben Nächte und jetzt habe ich noch eine Woche Urlaub rangehängt.
Was bedeutet Kompensation?
Also wir machen 7 Nächte am Stück und wenn du Nachtdienst hast, dann brauchst du ja so wie eine Kompensationszeit, um wieder in den Tagesrhythmus zu kommen.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibilinga, Raum für, dem Podcast von uns, Birte und Inga. Wir möchten in unserem Podcast verschiedene Räume schaffen. Räume für Menschen und ihre Geschichten, für Intimität und Sexualität, für berufliche Interessen, für Gefühle und Gedankenspiele. Mit GästInnen und ohne. Viel Spaß jetzt bei der kommenden Folge.
Unseren heutigen Raum bekommt Natascha. Sie ist operationstechnische Assistentin, kurz OTA. Sie nimmt uns mit auf eine Reise in einen Bereich, den man gar nicht so gut kennt, denn wenn man dort ist, ist man meistens nicht bei Bewusstsein. Heute geht's in den OP. Und wie Inga wunderbar feststellt im Laufe des Gesprächs, kennt sie niemanden, die begeisterter von ihrem Job erzählt als Natascha. Wir erfahren, was ihre Lieblings-OP ist, welche Klischees es im OP gibt und was es eigentlich ist, was sie so sehr von ihrem Job schwärmen lässt. Jetzt also viel Spaß mit der neuen Folge Bibilinga Raum für, heute mit Natascha.
Wir haben heute Natascha zu Gast und Natascha, vielleicht kannst du selber erstmal was zu dir sagen, was du machst, auch beruflich. Ich glaube, das ist ja heute das Thema, warum du bei uns bist. Also erstmal schön, dass du da bist.
Danke schön, dass ich da war. Freut mich sehr. Ich bin die Natascha, ich komme aus Winterthur und bin OP-Schwester, salopp gesagt. So richtig ausgedrückt heißt es bei uns in der Schweiz, diplomierte Fachfrau Operationstechnik. Finde ich aber immer viel zu lange, um da was drüber zu reden, zu erzählen. Ich habe jetzt gerade im September 2020 abgeschlossen, die dreijährige höhere Fachschule. Das ist so eine Tertiärausbildung, also quasi bei uns ist das ein bisschen anders eingeteilt als bei euch. Also wir haben ja 9 Jahre obligatorische Schulzeit und quasi die 3 letzten Jahre sind Sekundarstufe. Dann machen wir meistens eine Ausbildung, also eine Berufslehre. Das ist dann diese das ist die Sekundärausbildung. Und dann die Tertiärausbildung wäre so eine höhere Fachschule. Genau. Das geht so ein bisschen Richtung Bachelorstudium quasi. Ja.
Und das heißt, du hast aber jetzt vor der Ausbildung zur OTA, glaube ich, heißt es ja in Deutschland, eine operationstechnische Assistentin. Hast du aber schon was anderes gelernt?
Genau, also ich komme aus der Gastronomie. Ich habe nach der Schulzeit habe ich eine 3-jährige Berufslehre zur Restaurantfachfrau gemacht und habe danach noch 7 Jahre auf diesem Beruf gearbeitet. Richtig.
Okay, also das bedeutet, du hast gar nicht irgendwie schon vorher Krankenpflege gemacht oder?
Überhaupt nicht. Da hatte ich überhaupt keine Erfahrung. Da musste ich auch nichts mitbringen für die Schule, sondern nur eine abgeschlossene Berufslehre oder zum Beispiel einen Gymnasialabschluss. Ja.
Bevor wir quasi von der Gastro in den OP gehen, haben wir noch ein paar kurze Fragen für dich, entweder oder Fragen, die würden wir einmal gerade mit dir machen. Und zwar ist die erste Frage immer: Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
Nein.
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 Gut. Das war klar. Genau. Blau oder grün?
Grün.
Grün. Müsst ihr im OP auch grün tragen?
Ja.
Ja. Gewebe reißen oder schneiden?
Reißen.
Reißen. Gold oder Silber?
Gold.
Tattoos oder Piercings?
Puh, beides.
Die einen Joker kriegst du.
Okay, cool, dann nehme ich hier den Joker, beides.
Und Meer oder Berge?
Berge.
Du wohnst in den Bergen?
Nicht in den Bergen, aber meine Großeltern haben in den Bergen eine Ferienwohnung und da war ich gerade und das hat richtig gut getan.
Okay. Genau. Okay, Inga, willst du?
Ja, dann gehen wir doch nochmal von der Restaurantfachfrau in den OP. Wie kamst du damals dazu, dich dann tatsächlich für eine medizinische Ausbildung zu entscheiden, nachdem du eigentlich in der Gastronomie unterwegs warst?
Das war so ein bisschen eine bewegte Zeit, würde ich sagen. Ich war so, wie alt war ich da? Ich glaube so 24 und schon so ein bisschen im Beruf der Restaurantfachfrau. Ich hab immer in tollen Restaurants gearbeitet, so gehobener Service, guter Wein, schönes Restaurant. Das war mir immer sehr, sehr wichtig, auch dass ich das gut repräsentieren kann, weil mir Qualität wichtig ist. Und dann eines Tages, war sehr lustig, habe ich eine Band kennengelernt, wo ich jetzt mitsinge. Und eines Abends nach der Probe, als wir noch ein Trinken waren, hat mich der Drummer gefragt, Natascha, was willst du denn mal in deinem Leben machen? Und dann saß ich so da und dann habe ich so selber drüber nachgedacht und dachte so, ja, ich würde eigentlich sehr gerne Medizin studieren. Wollte ich eigentlich schon immer machen. Meine Patentante ist da auch total immer mein Vorbild gewesen, die jetzt Ärztin ist. Aber irgendwie war ich immer zu faul. Musste ich mir dann auch eingestehen, weil das Medizinstudium geht schon sehr lange. Und dann ist man Assistenzarzt und das ist einfach, es geht ewig. Und dann habe ich ihm das so ein bisschen gestanden. Und lustigerweise, ungefähr 9 Monate später, würde ich mal schätzen, es war ein Samstagnachmittag, war ich am Arbeiten im Restaurant und habe gerade so die Zeitung wieder schön ineinander gefaltet. Der Gast hat die da so ein bisschen einfach hingeschmissen quasi. Ich habe das auf Schweizerdeutsch, würde man sagen, rebüschelet, so wieder ordentlich gemacht. Und dann war da so eine Zusatzzeitung dabei. Und auf der hintersten Seite habe ich dann so ein Bild gesehen vom OP, so eine Situation, so ein Bild und ganz dick geschrieben, so der Übertitel Diplomierte Fachfrau Operationstechnik HF. Dann dachte ich so, was ist denn das? Und dann habe ich das mal durchgelesen und dann war das ein sehr genauer Berufsbeschrieb quasi. Und mit jedem Satz, den ich mehr gelesen habe, habe ich so gedacht, ach du meine Güte, das will ich unbedingt machen. Und ja, das war so, das war im Sommer, das weiß ich noch, es war schon ziemlich warm. Und dann habe ich mich dafür entschieden und ab dem Tag habe ich mich immer mehr informiert, wie ich denn dahin komme. Und schlussendlich habe ich dann den letzten Platz für den Bildungsgang gekriegt im Jahr 2017, worauf ich sehr, sehr doll hingearbeitet habe, natürlich auch, ja.
Was genau. Hast du da getan zur Vorbereitung oder was waren so die Sachen, die du dir noch ranschaffen musstest?
Also ich habe mich zuerst mal informiert, wo die Schule ist. Und hier, also Winterthur ist die zweitgrößte Stadt im Kanton Zürich. Und hier gibt es leider nicht so eine Schule, aber dafür bei der Stadt Zürich. Dann habe ich mich da einfach mal informiert auf der Homepage, was ich überhaupt mitbringen muss. Weil ich dachte zuerst auch, ich muss Krankenschwester sein oder Pflegefachfrau oder so, muss eine Ausbildung im medizinischen Bereich mitbringen. War überhaupt nicht der Fall. Das hat mich total erstaunt. Mhm. Ich habe dann aber trotzdem noch ein bisschen mit mir gehadert, weil ich gerne Sachen von der Pike auf lerne. Und ich finde, wenn man so zuerst eine Ausbildung macht, jetzt bei uns in der Schweiz wäre das Fachfrau Gesundheit, dann weißt du einfach schon, wie es im Krankenhaus läuft, was wichtig ist, was halt so passiert im Krankenhaus. Aber das wäre dann nochmal eine 3-jährige Ausbildung gewesen. Und dann habe ich mir quasi gesagt, ah, Natascha, Quereinstieg, du schaffst das. Und dann habe ich mich weiter informiert und dann ging es zum Aufnahmeverfahren. Der erste Schritt war da so, bei uns nennt sich das Multicheck. Also man macht ein bisschen Intelligenztest quasi, wo es verschiedene Sparten gibt. Da kann man sich auch gut drauf vorbereiten. Die legen da einem Bücher ans Herz zur Vorbereitung und so weiter. Wenn man dann diesen Test bestanden hat, dann wird man eingeladen. Jetzt muss ich gerade überlegen. Nee, dann muss man zuerst ein Eignungspraktikum machen, genau. Dann muss man sich darum kümmern, ein Krankenhaus zu finden, sich da zu bewerben und dann quasi vorzustellen und dann zu sagen, dass man in diesem Aufnahmeverfahren ist und so und in diesem Rahmen ein Praktikum absolvieren möchte. Und dann bin ich da direkt nach Winterthur ins Kantonsspital und das hat super schnell geklappt. Ich war dann 5 Tage da. Das war eine super, super Erfahrung. Also ich lege es jedem ans Herz, unbedingt 5 Tage zu machen, weil man kann so gut zeigen, dass man was versteht, dass man die Abläufe quasi erkennt und kann sich dann viel mehr einbringen. Mhm. Dieses Praktikum habe ich mit Bravour bestanden, das darf ich sagen. Und dann wird man eingeladen zu einem Eignungsgespräch. Das findet dann in der Schule statt. Da ist eine Person mit dabei von der Schule, also eine pädagogische Lehrperson oder wir haben auch noch, jetzt habe ich gerade die Bildungsgangsverantwortliche quasi für diese Ausbildung, für die OP-Schwestern ist manchmal auch dabei und dann immer noch jemand aus dem praktischen Teil, das heißt eine Berufsbildnerin, ein Berufsbildner ist dann auch mit dabei. Und dann wird man da interviewt, man kriegt verschiedene Fragen gestellt. Genau, und das ist so der dritte Reifen, durch den man springen muss. Und dann muss man hoffen, dass man Platz kriegt.
Sehr genau. Gut. Und den hast du bekommen?
Den habe ich bekommen, ja.
Hast du irgendwann mal gedacht, oh Gott, und was ist, wenn ich irgendwie Blut nicht sehen kann? Oder?
Nein, das habe ich nie gedacht. Also, so richtig, richtig klischeehaft Grey's Anatomy, Lieblingsserie schlechthin. Okay. Dann aber natürlich so ein bisschen zur Vorbereitung habe ich mir dann schon auch überlegt, ja, Natascha, ich meine, da wird Fleisch gebrannt, ne? Also blöd gesagt. Du hast mit Körperflüssigkeiten zu tun, die Stimmung, die Wärme, keine Ahnung, wie ist das im OP? Da hat man ja, das kriegt man ja nicht mit, so durch die Serie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe einfach mal einen Tag gucken. Mhm. Und dann habe ich mich... war ich an so einem interkantonalen Informationstag. Da machen ganz viele Krankenhäuser mit im Kanton Zürich. Da kann man einfach vorbeigehen. Und das ist so eine Infoveranstaltung. Und dann bin ich schnurstracks zu Katrin gegangen, die damals Bildungsgangsverantwortliche war. Und dann habe ich sie gefragt, ja, kann ich überhaupt einfach mal vorbeikommen? Sie natürlich hat mir ihre Karte gegeben. Ich habe ihr geschrieben und dann war das, wann war das? Ich weiß es leider nicht mehr, im April, glaube ich, war ich einen Tag da und ich war Feuer und Flamme und ich habe so viele coole Sachen gesehen und ab spätestens diesem Zeitpunkt war ich mir ganz sicher, dass ich das machen will.
Ja, mega gut. Ja. Ja, warst du mal im OP eigentlich in der Ausbildung?
Ja, bei einer CI-OP war ich dabei, also ein Cochlea-Implantat.
Okay.
Für die, die nicht wissen, was das ist, vielleicht kurz zur Erklärung. Wenn man nicht hörend ist, kann man sich dieses Implantat, sofern der Hörnerv noch intakt ist, implantieren lassen, um dann das Hören zu erlernen. Mhm. Da war ich dabei. Bitte, ja, cool. Du.
Ist das dann so ein Ding, ne, wo also das geht ins Ohr rein, ne?
Genau, es ist quasi innen ein Implantat und man sieht es meistens, weil mit über ein Magnet außen
wie so ein Knopf, ne,
das
hier
ist der sichtbare, ja, Teil zu sehen ist. Genau.
Ach, krass.
Ja. Genau. Bitte du?
Ja, ich war im Rahmen der Ausbildung, war ich auch im OP. Wir hatten, mein Orthopädielehrer war Chirurg und er meinte halt irgendwie so, ja, wenn einer von euch Bock hat, dann kommt ruhig mal mit. Und ich dachte mir so, geil, ne? Hatte ich ultra, ultra Lust und so, wie cool, Knie-Tap, also künstliches Kniegelenk, meinte er schon, ja, ne, komm vorbei. Aber wehe, kippt jemand um. Ich so, pff, ja, als ob, ne? Auf gar keinen Fall. So, und dann irgendwie rein und dann so Haube, Maske, Witz halt auch heutzutage, stört eines gar nicht mehr mit der Maske so, mhm. aber und Handschuhe, die Schuhe, und da wurde mir schon so ein bisschen komisch. Es hat noch gar nicht angefangen, aber ich dachte so, ah krass, okay, jetzt muss ich hier die ganze Zeit stehen. Puh, okay, das wird anstrengend. Und genau, und dann haben die, ich glaube, das war so während des Desinfizieren. Also wenn die so einen so rot anmalen, bin ich dann das erste Mal zusammengeklappt. Und also ich habe es gerade noch aus dem OP rausgeschafft und bin dann wohl auf dem Flur zusammengeklappt, bin irgendwann aufgewacht und lag auf so einer Liege bei irgendeinem Arzt. Ja. Gut, im OP war ich ganz gut aufgehoben, überall waren Ärzte und Pflegekräfte. Und dann meinte er so, okay, die Flasche trinkst du jetzt und dann kannst du es dann nochmal versuchen. Mhm, okay. So. Und dann war eine halbe Stunde vielleicht war ich dann da. Und dann habe ich brav die Flasche Wasser ausgetrunken und dann bin ich rein und habe nur gesehen, wie irgendwie so ein Hammer geschwungen wurde und so, alles klar, ich bin raus hier. Und bin dann einfach, das war dann das zweite Mal, dass mir schwummerig geworden ist, bin dann wieder zusammengeklappt und dann meinte der Arzt, war dann der gleiche, meinte so, ich glaube, jetzt gehst du nach Hause, ne? Oh je. Mein Lehrer hat nichts mitbekommen davon, also der war so in seinem, also der war ja auch im Operieren. Und ich war auch ganz froh, weil er meinte nur am nächsten Tag, oder als wir das nächste Mal Unterricht hatten, und wie war's? So, kurz für mich. Und ich war ein bisschen enttäuscht von mir, weil ich das so, also ich finde es so spannend und, also Grey's Anatomy gucke ich jetzt nicht, aber ich, so in aller Freundschaft oder weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, ob es in der Schweiz auch gibt. Oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen, Krankenhausserien oder so, ne? Und ich dachte so, geil, bester Job ever. Leider nicht für mich.
Aber Birte, wo wir jetzt gerade bei den Serien schon angelangt sind, könntest du vielleicht mal die Frage stellen, die du vorher gesagt hast.
Ach so, genau. Und zwar habe ich so in der Vorbereitung, haben wir uns überlegt, ob es vielleicht so Klischees wie aus dem Fernsehen irgendwie gibt, also wird irgendeine Serie geguckt, während man im OP ist. Also wir nannten es schön Klischee im OP, dass man irgendwie oder Musik gehört oder irgendwie sowas. Macht ihr da was?
Also das mit der Musik ist so, da kommt es ein bisschen aufs Fachgebiet beziehungsweise auf den Arzt drauf an. So in der Traumatologie, also wo so Brüche versorgt werden, da wird schon oft Musik gehört. Orthopädie, eher weniger. Neurochirurgie, da schon. Also es kommt immer ein bisschen auf die OP drauf an. Ja. Wenn zum Beispiel eine große Hirn-OP ist, wo der Chirurg irgendeinen großen Tumor rausschneiden muss, da, die gucken schon. Entschuldigung, die Neurochirurgen sind so sehr gechillt und darauf bedacht, dass es ihnen gut geht. Also dass die Stimmung gut ist, weil ist ja schon sehr heikel, wenn man im Hirn rumwuselt, so. Ich bin mehr so auf der Viszeralchirurgie und da hören wir eher weniger Musik, muss ich sagen.
Erklär doch einmal gerade, was Viszeralchirurgie ist.
Viszeralchirurgie ist alles, was mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun hat. Also wir reden hier von Speiseröhre zum Magen, Dünndarm, Bauchspeicheldrüse, Dickdarm, Po. Ja, genau. Also alles, wo das Essen reinkommt, bis es wieder rausgeht. Mhm. Genau. Ja, da hören wir eher weniger Musik, aber das ist wirklich absolut abhängig vom Chirurgen, würde ich mal behaupten.
Genau. Also ich habe jetzt gerade noch gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel Hirn-OP oder wenn es irgendeine ganz lange OP ist, dann muss man sich ja schon wahnsinnig konzentrieren auch, ne? Oder wo ich manchmal mich frage, wie schafft man das erstmal, sich so lange zu konzentrieren? Und dann aber auch mit Musik, ist man dann nicht eher abgelenkt?
Ja, absolut. Ich finde, du machst da einen sehr guten Punkt. Also ich glaube, deswegen wird bei uns auf der Viszeralchirurgie nicht so viel Musik gehört, weil das sind dann schon längere OPs, die gehen so zwischen 2 bis 5 Stunden, manchmal 7. Also kommt darauf an, wie kompliziert das ist und wie sich das noch entwickelt. Darum absolut der Punkt, dass keine Musik läuft, weil die Konzentration muss stabil hoch bleiben. Dafür, wenn halt eher so kleinere Eingriffe gemacht werden und also trotzdem ist man konzentriert, aber es sind sehr routinierte Eingriffe, dann läuft schon mal Musik. Mhm. Das denke ich, kann man schon so unterscheiden, würde ich jetzt mal behaupten.
Und gibt es irgendwie, dass du sagst, lieber minimalinvasiv oder offener Thorax?
Och, offener Thorax. Och, es ist beides sehr interessant. Also ich meine auch, also minimalinvasive Chirurgie, es ist wahnsinnig, was man alles machen kann.
Das ist ja quasi, wenn nur ein kleiner Schnitt gemacht wird. So,
genau.
Ne?
Genau, also so umgangssprachlich kann man ja auch sagen Schlüssellochtechnik. Mhm. Wo man dann mit einer Optik in Bauch oder in Brustkorb reinguckt oder auch in andere Organe. Also man kann zum Beispiel ja auch in die Blase, dann geht man dann transuretral, also durch die Harnröhre oder zum Beispiel auf der Gyn ist es, wenn man in die Gebärmutter reinguckt für diagnostische Zwecke. Also da gibt es ganz viele Fachgebiete, wo man so ganz minimalinvasiv arbeiten kann. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Aber so fürs Auge finde ich es schön, und das ist ein bisschen krass, wenn halt ein Körper offen ist. Mhm. Weil es mich auch da einfach jedes Mal auch fasziniert, was die Anästhesie quasi zustande bringt, dass ein Mensch so tief schläft, keine Schmerzen spürt und wir sind im Körper drin. Das ist echt mega krass. Also da bin ich jedes Mal fasziniert.
Aber hat man da nicht Angst, dass jemand aufwachen könnte?
Also wenn ich mir über etwas am wenigsten Sorgen machen würde bei einer OP, dann ist es die Anästhesie. Dann ist
krass.
Es die
Narkose. Okay.
Ja. Ja, weil also so wie ich das immer mitkriege und ich frage auch sehr oft nach, also das Monitoring, die Überwachung, die Medikamentenabgabe, das ist so gut überwacht und das ist so in regelmäßigen Abständen. Es wurden so viele Geräte auch entwickelt für die Messung von quasi dem Tiefschlaf während der Narkose. Das ist echt, da mache ich mir am wenigsten Sorgen.
Okay. Ja. Das ist, glaube ich, so mein Horror. Also deshalb so in der Anatomie oder in der Pathologie war ich da total fein mit. Aber dieses Gefühl, okay, da schlägt gerade jemand mit dem Hammer irgendwas in das Knie rein. Was denn, wenn der aufwacht halt? So,
ja.
So. Ja,
okay. Es ist crazy. Also die Vorstellung ist verrückt, aber trotzdem ist es so faszinierend, dass das so gut klappt. Also ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nie mitgekriegt, dass jemand trotzdem wach wurde, habe mich aber auch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich meine, YouTube ist riesig, diese Welt. Und das hat mich, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie hat mich das mal, bin ich mal in diesen Strudel reingekommen. Ah, da ging es aber mehr um Organtransplantation beziehungsweise um Organspende, wo ich einfach sagen musste, ich verstehe, dass Leute Angst haben, auch vor einer Narkose. Aber die Leute wissen, was sie machen. Und es gibt so viele Messinstrumente und so viele Kontrollvorgänge. Jetzt zum Beispiel bei der Organspende, dass ich absolutes Vertrauen darin habe. Mhm. Ich glaube dem. Ja. Ja, und darum so Narkose, da mache ich mir keine Sorgen. Absolut nicht.
Apropos Organspende, das Thema an sich. Was hältst du für dich persönlich davon?
Also grundsätzlich finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und sich für was entscheidet. Ob man spenden möchte oder nicht, ist total egal. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen, weil wenn es irgendwann so weit kommt, dass man sich für was entscheiden muss und man ist nicht mehr in der Lage und die Liebsten müssen das machen, ja, dann ist es schwierig, wenn man nie darüber geredet hat. Ne? Mhm. Und bei uns in der Schweiz ist ja auch, jetzt muss ich gucken, dass ich keinen Quatsch erzähle, die Zustimmungslösung. Also man muss sich aktiv dafür aussprechen, dass man für Organspende ist. Das ist bei uns, ist das noch so, wird aber heiß diskutiert, dass die Widerspruchslösung quasi in Kraft treten soll. Damit also,
dass sich man quasi sagen muss, ich möchte das nicht.
Genau.
Erstmal hat jeder sozusagen einen Organspendeausweis und wenn man sagt, ich möchte das nicht, dann
muss man sich aktiv dagegen aussprechen.
Genau so.
Richtig. Ja. So quasi salopp gesagt, deine Organe gehören dem Staat, wenn du hirntot bist. So. Mhm. Ich meine, in Schweden ist das ja schon so.
Ist ja, glaube ich, in vielen Ländern so. Ne? In Deutschland ist es wie in der Schweiz noch, dass du einen Ausweis brauchst, okay, oder draufschreibst, ich möchte das machen.
Und auch welche Organe zum Beispiel, ne? Kannst du auch auswählen.
Ja, ja, genau. Das kann man bei uns in der Schweiz auch auswählen.
Habt ihr einen Organspendeausweis?
Ja.
Inge?
Achso,
in der Schweiz, dass es einen gibt, ja genau. Aber ich meine, ihr persönlich?
Ich habe tatsächlich einen gehabt, den habe ich aber in irgendeinem alten Portemonnaie. Ich musste mir dringend mal einen neuen besorgen.
Ja. Und ach, du? Ich habe tatsächlich keinen, aber gar nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich mir einfach keinen, also es ist die lämste Ausrede der Welt, ne? Weil ich mich einfach nicht drum kümmere. Ja, und das müsste ich mal ändern. Also weil
war das mal Thema bei euch in der Familie? Also sprecht ihr darüber? Ist das ein Ding?
Nee, über Organspende glaube ich so jetzt. Also wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, was passiert, sollen lebensverlängernde Maßnahmen ergriffen werden oder sowas sagen. Patientenverfügung, ja. So da haben wir drüber gesprochen mit den Eltern, ja, auf jeden Fall. Aber so Organspende, boah, ich glaube, da habe ich noch nie so richtig drüber gesprochen. Also immer so, dass es, also für mich war das eigentlich immer normal, dass man das machen kann, aber ich habe für mich wäre es das Beste, wenn man einfach nur einen Widerspruch einlegen müsste, so ich möchte das nicht, sozusagen, ja. Dann kann man von mir alles haben, wenn ich einmal bezahlt habe.
Aber guck mal, das ist ja jetzt schon mal festgehalten.
Genau,
und richtig. Ja. Online gestellt, das heißt, das ist wie ein Ausweis.
So, aber das ist für mich eigentlich, es ist einfach nur mein nicht kümmern darum, dass ich keinen Ausweis habe.
Ja. Das ist ja dann jetzt mal eine Aufgabe für uns, ne?
Korrekt.
Und für alle, die uns hier gerade zuhören, wenn ihr bereit seid, eure Organe zu spenden, besorgt euch einen Ausweis.
Ja, oder setzt euch mal damit auseinander irgendwie mit dem ganzen Thema. Genau. So, ne?
Unbedingt.
Das sowieso vorher.
Und redet mit euren Liebsten darüber, weil ich weiß, dass in der Schweiz, wenn es so ist, zum Beispiel, meine Schwester möchte jetzt nicht, dass ich meine Organe spende, obwohl ich das festgehalten habe mit einem Organspendeausweis, wird das nicht passieren. Weil die Begründung ist, sie muss weiterleben mit etwas, was sie nicht einverstanden ist. Und bei uns, Waste Transplant, also wir hatten da einen sehr, sehr interessanten Vortrag, die würden kein Organ dann nehmen von dir, wenn deine Schwester, sagen wir mal, dagegen ist.
Wenn deine Schwester das Organ bekommen sollte?
Ah, nein. Nee, wenn sie es bekommen sollte. Wenn ich jetzt in die Lage komme, dass ich hirntot bin,
yeah,
und ich bin Organspenderin und da wird auch immer die Familie dann informiert von mir, ne?
Ach so, und dann sagt deine Schwester, möchte sie nicht und dann wird es nicht gemacht.
Genau. Richtig. Ich meine, meistens ist es ja dann so, dass deine Familie diesen Wunsch von dir, dass er dem nachgeht, die Familie. Ja. Aber wenn jetzt da jemand vehement dagegen ist, dann wird das nicht gemacht. Und darum ist es auch wichtig, dass man das mit seiner Familie bespricht und das halt quasi betont, wie wichtig das einem ist. Und ich denke, das veranlasst die dann auch vielleicht gerade dazu, sich damit auseinanderzusetzen.
Das weiß ich gar nicht, Inga. Wie ist es in Deutschland? Weißt du das?
Ich glaube, da zählt das, was auf dem Ausweis steht. Mhm. Also, oder auch an der Verfügung steht. Ja.
Mhm. Okay.
Ja. Aber klar, ist ein Argument, was man versteht. Auf der anderen Seite, wenn sich die Person damit auseinandergesetzt hat und das für sich entschieden hat, auch was man durchaus akzeptieren und respektieren sollte.
Definitiv.
Ja. Hast du denn mal eine Organtransplantation miterlebt?
Bis jetzt noch nicht. Also bei uns im Krankenhaus, da macht man nur, also nur in Anführungs- und Schlusszeichen, Multiorganentnahmen. Mhm. Sprich, falls jemand bei uns hirntot ist und Organspender ist, dann werden die Organe entnommen, aber es werden keine Transplantationen gemacht. Mhm. Für das sind wir quasi ein zu kleines Krankenhaus. Da gibt es andere Krankenhäuser in der Schweiz, also in St. Gallen zum Beispiel machen die dann die Nierentransplantationen.
In der Galle?
Okay. Wow.
Ein ganz dummer Witz. Oder die Galle. Ist so,
egal. In St. Gallen nur die Galle. Okay. In Zürich machen die Leber und Herz und Lungentransplantationen. Da sind die für spezialisiert. In Bern machen die ganz bestimmt auch Herz. Vielleicht auch noch weitere, da weiß ich nicht ganz genau Bescheid. Und in Basel machen sie, glaube ich, auch noch Nierentransplantationen. Aber das sind so große, krasse OPs, das müssen Zentren sein. Die sind da quasi spezialisiert und ausgezeichnet dafür, weil das kann nicht einfach jedes Krankenhaus machen. Mhm. Aber da war ich sehr gerne mal dabei. Also ich würde am allerliebsten würde ich in London in einem großen Transplantationszentrum arbeiten, wo sie ganz viele Lebern transplantieren.
Okay.
Wo sie aber auch noch ein ganz spezielles Verfahren entwickelt haben, wo sie quasi eine Leber, die nicht mega top, krass gute Qualität ist, wie so in einen Kasten reinmachen. Und dann aufpeppen. Also da kommen viele Transfusionslösungen durch und die revitalisieren sie quasi. Also nee, revitalisieren ist das falsche Wort, aber sie machen das Beste aus der Leber und dann wird sie transplantiert.
Das ist ja auch abgefahren.
Spannend.
Und hast du dich denn dafür irgendwas beworben schon?
Nee.
Oder ist ist so ein Wunschtraum, so da würde ich gerne mal hin irgendwie.
Genau, okay. Genau.
Ja, cool. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so sehr von seinem Beruf schwärmt wie die Natascha. Das ist so cool.
Das ist doch das Tollste.
Ja, voll.
Absolut.
Ja. Ja.
Und hast du eine Lieblings-OP? So ein All-Time-Favorite?
Also, ja, da gibt es ein paar. Aber meine allerliebste OP ist, glaube ich, die Whipple-OP. Das ist eigentlich auch sehr, sehr tragisch, weil da wird das Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, da wird der Kopf entfernt. Ist ja ein sehr wichtiges Organ, das brauchen wir für die Verdauung. Also da kommen Enzyme, zum Beispiel Insulin kennen wir alle, brauchen wir, um den Zucker aufzunehmen. Und da kommen noch ganz viele andere, um zum Beispiel das Fett aufzunehmen. Also ein sehr, sehr wichtiges Organ für die Verdauung. Da kommt der Pankreaskopf weg, das Duodenum, also der Zwölffingerdarm. Die Gallenblase kommt da auch mit raus. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wohin der Tumor schon infiltriert ist. Also manchmal muss man da bis zur Pfortader. Das ist die wichtigste Vene quasi von der Leber, wo das ganze nährstoffreiche Blut durchfließt, damit es nachher wieder raus in den Körper kann. Ja, manchmal muss man die auch noch wegschneiden und neu zusammenbasteln dann. Dann geht es dann schon länger, das sind dann so 7 Stunden. Da sind dann nicht nur Viszeralchirurgen dabei, da sind dann auch noch Gefäßchirurgen dabei und das ist dann schon eine sehr große Sache. Komplex und das gefällt mir am besten.
Und die Ausgangsdiagnose, sorry Inge.
Nee, weil es komplex ist.
Ja, weil es komplex ist und weil es lange dauert und weil man von verschiedenen Fachgebieten viel wissen muss und es ist halt eine Challenge und das mag ich.
Ja. Schön. Und die Ausgangsdiagnose ist aber dann Bauchspeicheldrüsenkrebs?
Genau, richtig. Ja. Genau. Ja, und das ist halt sehr tragisch, weil meistens bemerkt man diesen Krebs sehr, sehr, sehr spät, weil da keine Symptome kommen. Also da hat man nicht irgendwie das Gefühl, ah, da wächst was in mir und ich habe Schmerzen, sondern das wird immer sehr spät diagnostiziert unser Leber-Pankreas-Chirurge, der hat uns mal einen Vortrag gemacht und der hat gesagt, also 10% von den Leuten, die sich vorstellen, kann man noch operieren, der Rest wird palliativ behandelt, also ist dann quasi in den Tod begleitet und das ist schon hart, so, ja. Und darum ist es immer so, darum ist es so spannend für mich, wenn man quasi noch alles rausholen kann und diesen blöden Krebs rausschneiden kann und dann einfach hofft, weil man schneidet ja sehr viel weg. Das heißt, man muss auch sehr viel wieder quasi herstellen, damit das Essen ja dann wieder durchgehen kann und man wieder Nährstoffe aufnimmt. Und diese Rekonstruktion, diese Anastomosen wieder zu machen, das braucht sehr viel Fingerspitzengefühl. Mhm. Ja.
Ja. Was ist denn deine Aufgabe während so einer OP dann?
Immer wenn mich das jemand fragt, sage ich, wenn der Chirurg sagt Skalpell, dann lege ich ihm das Messer in die Hand. Mhm. Das heißt aber, dass ich schon alles vorbereite. Also ich muss alle Instrumente vorbereiten, ich muss das Nahtmaterial kennen, ich muss wissen, was während der OP passiert, sprich OP-Ablauf, Risiken, was macht man bei Komplikationen. Man muss verschiedene Messgeräte vom Handling her beherrschen. Ja, ich bin quasi wirklich die rechte Hand vom Chirurg. Also das Schönste ist, finde ich immer, wenn man nicht miteinander reden muss während der OP. Wenn ich einfach sehe, was er oder sie macht und ich weiß ganz genau, die Schere kommt zurück und als nächstes kommt ein Tupfer oder es kommt eine Klemme und welche Klemme kommt. Und das ist dann eigentlich, ich probiere so gut wie möglich einen halben Schritt, sage ich immer, quasi voraus zu sein. Genau.
Ich finde, das ist ein passender Moment, um unsere neue Kategorie einzuführen. Mhm. Und zwar, Natascha, bist du jetzt die Erste, mit der wir diese ausprobieren. Mhm. Und zwar werde ich dir jetzt immer einen Satz sagen oder ich beginne einen Satz. Mhm. Und du vollendest ihn, okay?
Okay.
Wenn es mir gut geht, höre ich?
Musik.
Möchtest du mich spezifizieren?
Okay. Ja, ist gerade schwierig. Ich höre so viel Musik. Wenn es mir gut geht, höre ich? Von Zoot Woman, Automatic. Mhm. Super, super gutes, gute Laune-Lied.
Okay. Guck ich gleich mal nach.
Abends gehe ich
immer früher ins Bett in letzter Zeit.
Mein Happy Place ist?
Flims, also gerade da, wo ich in den Bergen war.
Hierhin würde ich gerne reisen.
Panama.
Oh, wie schön ist Panama.
Werde ich auch gehen im April.
Möchtest du?
Ja, ich werde gehen. Ich habe ein Ticket gebucht. Also mal gucken, was Corona meint, aber Ticket ist gebucht.
Ach, sehr gut. Ach,
cool. Ja.
Sehr gut. Hierhin würde ich gerne nochmal reisen.
Nochmal? Nach Sardinien.
Schön. Auch schön. Ich vermisse.
Oh, was vermisse ich? Ich vermisse es einfach, spontan irgendwo hingehen zu können, ohne ein Zertifikat vorzuweisen. Ja, so mit allen Freunden. Ja. Also alles, was öffentlich ist, Restaurant,
Impfung.
Ja. Mhm. Also das mit dem getestet, das ist, glaube ich, das gibt es gar nicht mehr. Also man muss sich impfen und boostern. Ja, und manchmal, also es kommt nicht sehr oft vor, aber da habe ich echt einfach keinen Bock mehr, dass nicht alle dabei sein können.
Mhm. Ja. Wenn wir jetzt gerade schon beim Corona-Thema ist, würde ich die Kategorie auch hier schließen und vielleicht mal dazu übergehen, inwieweit sich Corona auch auf den OP-Bereich bei euch ausgewirkt hat, beziehungsweise die Anfänge, weiß ich, dass sich da einiges verändert hatte und vielleicht kannst du mir erzählen, wie das so abgelaufen ist von Beginn bis jetzt.
Mhm. Also so richtig durchgestartet, das ist ja da im Januar 2020, ne? Da war ich gerade in den letzten 9 Monaten von der Ausbildung und war gerade noch in einem Schulblock. Also man hat da immer so monateweise Schule quasi und dann wieder Praktikum. Und da mussten wir gerade unsere Diplomarbeit abgeben und sind danach wieder ins Praktikum gegangen. Da war es am Anfang, war das irgendwie noch weit weg. Da hat da niemand irgendwie so richtig geglaubt, dass das auf uns einen Einfluss haben wird. Und dann hat das ja dann stetig zugenommen. Immer mehr Fälle und die Intensivbetten voll. Und dann hat sich bei uns einfach so geändert, es gibt ja große OPs, wo Patienten danach auch auf die Intensivstation müssen. Und da hat man einfach gerade gemerkt, okay, diese OPs werden abgesagt. Also quasi OP-Kapazität wurde einfach gecuttet, weil kein Platz mehr war auf der Intensiv. Was das Tragische ist, dass das Patienten waren, die große Tumore hatten, zum Beispiel im Kieferbereich. Diese Patienten müssen eine stundenlange OP quasi aushalten. Also da wird ganz viel weggeschnitten und dann sofort wieder rekonstruiert, weil man braucht den Mund für die Nahrungsaufnahme. Ohne Nahrungsaufnahme kann man sich nicht wieder regenerieren quasi. Und das sind so OPs, die gehen, ja, ich würde mal sagen, 8 bis 12 Stunden im schlimmsten Fall.
Das, wie heißt es, Dissection oder wie heißt es?
Neck Dissection. Neck Dissection, das ist dann, ne? Nochmal, das ist dann so ein Teil davon. Also da werden die Lymphgefäße, die man beim Hals hat, werden da quasi mit entfernt. Aber ich meine, wir reden hier von Tumoren, die im Knochen, zum Beispiel im Unterkiefer sind, und der muss entfernt werden. Mhm. Und der Knochendefekt wird dann ersetzt durch das Wadenbein. Wir sagen auch immer, das Wadenbein ist so quasi dein Knochenersatzlager. Okay. Genau, dann wird das einfach quasi rausgeschnitten, eingesetzt und dann kann die plastische Chirurgie mega krasse Sachen. Die kann dann einfach so einen Lappen, vorzugsweise vom Bein, quasi frei präparieren und dann einfach den Defekt, also einfach 12 Stunden, diesen Defekt wieder auffüllen in deinem Gesicht, damit du halt wieder essen kannst, damit sich dein Mund wieder schließt. Und das ist, ich finde das verrückt. Das ist echt verrückt. Ja, aber weil diese Patienten dann nicht mehr operiert werden konnten, ist ja dann so die logische Quintessenz, dass der Tumor wächst, man kann nichts machen und dann sterben noch mehr Leute halt. Und dann hast du noch Corona und dann, ja, Intensivstation halt auch vom Personal her, da irgendwann sind die natürlich auch, wir sagen auf Schweizerdeutsch, auf dem Zahnfleisch gelaufen. Also das war sehr anstrengend für die. Und weil wir dann ja OPs abgesagt hatten, gab es einige von uns, die sich dann freiwillig erklärt haben, um so Arbeiten quasi auf der Intensivstation zu machen. Man darf jetzt nicht denken, wir vom OP können einfach auf der Intensiv arbeiten, überhaupt nicht. Aber wir haben halt probiert, so kleine Aufgaben zu übernehmen, wie Medikamente aufzuziehen oder manchmal, wenn man halt die Patienten, wenn es ihnen echt schlecht geht und man muss sie auf den Bauch lagern, weil die Atmung dann einfacher ist, dann braucht man Hände, die anpacken, die mitdrehen. Dann hat man da eher solche Aufgaben mitgeholfen. Ich war aber in der Ausbildung und ich hatte das Glück quasi, dass ich im OP bleiben durfte. Und ich habe da aus dieser Zeit nur Positives rausgezogen, weil durch das, dass viele OPs abgesagt wurden, wurden auch viele Fachgebiete dann in einen OP-Saal quasi zusammengelegt. Und wir, die in der Ausbildung waren, haben halt einfach Fachwissen von sehr vielen Fachgebieten. Und da war es wirklich total interessant zu sehen, was wir dann dem bereits diplomierten Mitarbeitern quasi wie wir da mithelfen konnten mit unserem Wissen oder wir kennen diesen Standard, du kennst ihn nicht mehr, was auch völlig okay ist, weil man kann nicht alles wissen. Aber für mich war das eine sehr lehrreiche Zeit, wo ich sehr viel Flexibilität gelernt habe und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war, auch wenn es sehr tragisch war, aber ich habe sehr viel Positives aus dem gezogen. Die Anspannung war manchmal echt sehr krass da, aber wir konnten halt auch nicht mehr machen, als uns einfach an die Weisungen zu halten und auch wir hatten Lockdown und so, also ja, man hat sich da schon, ich finde, wir waren sehr, sehr, wie kann ich sagen, solidarisch, so dieses Zusammenhalten-Gefühl war schon zu spüren im Krankenhaus, fand ich so. Und man hat geguckt, dass man nicht einfach überall hingeht und auch nicht zu viele Leute trifft und so. Und auch wenn es nicht so lustig war, aber man hat sich sehr Mühe gegeben da, in dieser Zeit, ja.
Du, Inge, hattest ja eben schon mal so ein bisschen gesagt, dass sie keinen Menschen kennt, der glücklicher mit dem oder der fröhlicher von dem Beruf erzählt, den er ausübt oder die in dem Falle. Und was ist es denn an deinem Job, den du gerne machst?
Ich meine, ich war vorher im Service. Das heißt, also grundsätzlich diene ich gerne. Das habe ich festgestellt. Was ist es genau? Ich mag es einfach zu wissen, was jemand mag. Also ich meine, im Restaurant ist es der Gast. Und da kann man so bei den ersten paar Sätzen, schon bei der Begrüßung, kann man so ein bisschen, spürt man so ein bisschen raus, was sind das für Leute? Und dann kann man die quasi so durch den ganzen Abend führen. Und man kann ihnen eine wunderschöne Zeit quasi bescheren im Restaurant. Und im OP ist es gar nicht so anders. Also ich meine, gut, der Gast ist in dem Fall der Patient. und er ist sehr, sehr still oder schläft. aber dafür hast du den Chirurgen oder die Chirurgin und die Assistenzärzte und Ärztinnen, die du dann auch ein bisschen führen kannst, aber auch auf ihre Vorlieben eingehen kannst. Und halt, je mehr du da dieses Gespür hast, desto flüssiger läuft es. Und ich glaube, das ist so die Essenz, die es für mich ausmacht, nebst dem ich einfach Anatomie liebe. Also es ist so, es ist der menschliche Körper, alles, was in deinem Körper passiert, das ist so, ich denke manchmal, wir lernen so viel über andere Dinge, aber nicht, was in uns passiert und wie wichtig das ist. Und ja, es ist einfach Faszination Mensch auch, die mich sehr packt. Und halt auch, ich liebe es, wenn es so richtig schön ordentlich ist auf meinem Tisch und alles hat seinen Platz. Und das ist halt schon so im OP, weil je mehr Routine du hast, desto flüssiger läuft auch das Ganze. Du musst gar nicht mehr groß gucken oder wenn dann eine Notfallsituation passiert, dann weißt du ganz genau, dieses Instrument liegt da und du kannst viel besser reagieren, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Und das ist zwar tragisch, aber auch ein tolles Gefühl, wenn man dann merkt, okay, ich war ready. So, ja.
Am Ende muss alles perfekt laufen in der Gastro und auch im OP und das ist es, was du magst, oder?
Ja, ich bin schon so ein kleiner Perfektionist, aber ich lerne gerade auch so ein bisschen, es ist okay, wenn es nicht perfekt ist. Aber ich mag es einfach, wenn es sehr gut läuft und wenn ich halt an möglichst alles denke. Es geht mir mehr um das, dass ich an alles denke, an die Eventualitäten oder halt auch, was haben wir überhaupt alles? Manchmal muss man sehr kreativ sein. Und dann kann man auch mal einen Vorschlag machen, wie man etwas lösen könnte. Und dann ist es gut, über vieles Bescheid zu wissen.
Und siehst du denn auch den Menschen, der da liegt? Oder denkt man, hier ist das jetzt die Leber?
Ja, das ist so ein Thema. Da habe ich so ein bisschen meinen Fokus drauf gelegt. Ich meine, so im OP-Alltag ist es wirklich, habt ihr die Gallenblase bestellt? Der Blinddarm,
ja, auf Amazon
und so, ne? Ist leider so im OP-Alltag. Ja. Ich gebe mir aber immer sehr, sehr Mühe, mich jeweils auch auf die nächste OP vorzubereiten, zu gucken, wie heißt der Patient oder die Patientin, was wird gemacht, wenn man so ein bisschen die Akte durchliest, zum Beispiel Allergien oder Unverträglichkeiten, zum Beispiel so Kreuzallergien und so, da lernen wir auch viel in der Schule drüber, dass man halt quasi mehr Rückfragen stellen kann. Und da ist es mir echt immer wichtig, dass ich auch den Namen sage. Also der Herr Müller, die Frau Meier. Und ich würde es manchmal am liebsten auch gerne so in die anderen ein bisschen reindrücken, aber das ist sehr schwierig. Aber ich gebe mir immer sehr viel Mühe zu sagen, ist denn die Frau Müller in der Einleitung schon fertig und nicht die Gallenblase? Ja. Aber mir ist das sehr wichtig, der Patient. Also wir als OP-Schwestern, ich sage das einfach am liebsten, wir müssen auch ein bisschen für den Patienten einstehen. Zum Beispiel während OPs ist es nicht immer sehr bequem zum Operieren. Also man ist manchmal in so Körperhaltungen, wo es echt anstrengend wird. Und dann kommt es manchmal vor, also vor allen Dingen, wenn man offen operiert, also wenn man einen großen Schnitt macht, dass man auf den Patienten drauflehnt. Das kann man bis zu einem gewissen Grad machen. Ich meine, man hat auch einen festen OP-Tisch und dann stützt man sich zwar eher am OP-Tisch ab oder der größte Teil vom Gewicht ist dann da drauf. Aber zum Beispiel Assistenzärzte, frisch gebackene Assistenzärzte, denken da manchmal nicht dran, dass sie nicht zu doll auf den Patienten liegen dürfen, weil sonst gibt es einen Dekubitus. Also das ist so ein, wie beschreibt man das? So ein
Druckstelle.
Druckstelle, genau. Ja. Das kann sich infizieren, bis vielleicht hat der Patient eine Wundheilungsstörung und das zieht sich dann einfach mega lange hin, bis es dem Patienten wieder richtig gut geht. Und dafür sind wir zum Beispiel auch zuständig, dass wir sagen, hey, nicht so doll drauflehnen, oder wir arbeiten ja auch mit Strom bei OPs, also dass die ganzen Instrumente, die Strom führen, dass die auch wieder zurück an den Tisch kommen, weil nicht, dass es unnötige Verbrennungen gibt zum Beispiel, oder wir müssen gucken, dass der Patient nicht im Nassen liegt, weil Wasser leitet ja dann Strom auch wieder und dann gibt es auch wieder Verbrennungen. Und ja, da gibt es schon viele Dinge, wo ich mich sehr darauf achte, dass der Patient im Zentrum steht. Und ich finde es auch okay, dass das unsere Aufgabe ist. Ich meine, der Chirurge, der muss an so viele Sachen denken, dass er nicht immer an alles denken kann. Also der ist ja auch so fokussiert, der hat so viele andere Sachen, wo er sich darauf achten muss. Dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn ich das mal halt, also nicht einen blöden Kommentar oder so, sondern das kann man einfach ansprechen, und die meisten nehmen das immer total gut an und sind ganz froh, wenn man da wieder mal was sagt.
Siehst du denn die Patienten nur im OP oder auch vorher oder nachher nochmal?
Grundsätzlich nur im OP. Ja. Also wenn sie entweder schlafend auf dem Tisch liegen, aber es gibt ja auch OPs, die man in Regionalanästhesie machen kann. Und da sind wir zum Beispiel auch zuständig für die Patientenbetreuung.
Okay.
Also da sind wir quasi dann hinterm Vorhang. Und sind für das Patientenwohl so gut wie es geht dann zuständig. Und ja, je nach Patient gibt es da auch mal lustige Situationen, und dann kann man auch mal ein schönes Schwätzchen halten, und die meisten Patienten sind auch immer sehr, sehr, sehr dankbar, und das ist halt auch schön, wenn man dann halt mal den Dank quasi vom End, wie soll ich sagen?
Vom Endprodukt.
Ja, vom Endergebnis, wenn dann quasi der Dank dann kommt, ne? Ja. Genau, das ist dann immer ein total schönes Gefühl. Aber grundsätzlich ist das auch etwas, was ich manchmal ein bisschen schade finde, dass man dann halt nicht weiß, wie es dem Patienten geht. Aber toll ist, dass wir die Chirurgen immer fragen können. Also wenn jetzt mal irgendwie so ein besonders spannender Case war, oder es kam noch Komplikationen, oder man war nicht ganz so zufrieden oder es war nicht ganz so perfekt gelaufen und man fragt dann noch nach, dann kriegt man immer eine Antwort. Man kann natürlich auch noch in die Akte gehen und lesen, aber manchmal ist es halt, ne, es ist so viel, dass man manchmal gar keine Zeit mehr hat.
Weil die Chirurgen betreuen die Patienten dann noch weiter.
Genau, ne? Genau, ja. Weil also der Chirurg ist wirklich von Anfang bis zur Entlassung ist der quasi dann dabei.
Ja, spannend. Also ich glaube, wir müssen im Anbetracht der Zeit auch langsam schauen, dass wir zum Ende kommen, weil wir sonst unsere Podcast-Länge überschreiten.
Das wäre blöd.
Aber es ist auch spannend.
Vielleicht
machen wir irgendwann mal noch einen Teil 2.
Ja, ich auf jeden Fall. Ich hätte noch einige Fragen. Nee, ich finde das so gern. Spannend. Also, weil das, ich arbeite ja mit Patienten, die nach der OP dann zu mir kommen. So, und ne, nach Unfall und irgendwas wurde verschraubt und so. Und bei manchen super, gar kein Problem. Und bei manchen denke ich mir immer so, ich würde mal so gerne wissen, warum immer bei diesem Bruch das und das Problem halt nach der OP halt ist. Wie wird das? Also klar kann ich Röntgen wieder mir angucken, aber kann ich jetzt nicht so gut lesen. Aber trotzdem so dieses, warum ist immer das, klappt es nicht oder so, ne? Also das ist, das
ärgerlich. Da
denke ich mir manchmal, vielleicht muss ich es nochmal wagen mit dem OP. Also dass man es nochmal, jetzt weiß man, worauf man sich einlassen muss, mit, dass ich vorher was esse zum Beispiel. Oder
auch vielleicht könntest so dieses, du gleich sitzen.
ja, gut, oder auch einfach halt, man weiß halt so dieses, was kommt jetzt auf einen zu. Auf YouTube kann ich mir OPs angucken, ne? Das geht schon. Und wenn du auch jetzt sagst, du machst dir am wenigsten Gedanken darüber, dass sie aufwachen könnten, ist das schon mal ein Riesenstein, der von meiner Seele fällt.
Das freut mich.
Das war so eine große Angst. Ja, genau.
Also ich wäre bei einem Teil 2 dabei, sehr gerne.
Ja, cool. Eine Frage soll ich noch von meinem lieben Freund dir stellen, ja, ob du früher auch Dr. Bibber gespielt hast.
Nein, das habe ich tatsächlich nie gespielt. Wirklich gar keine so irgendwie, was gab es denn noch? Dr. Bibber war so ein Spiel? Ja, sonst kommt mir gerade keins in den Sinn. Aber ich hatte tatsächlich so ein kleines Stethoskop. Das hatte ich.
Okay.
So ein Plastikstethoskop. Das hatte ich mal.
Ja, als ich gestern zu Hause erzählt habe, dass wir heute aufnehmen, habe ich gesagt, hast du irgendeine Frage, die ich stellen soll? Er meinte, ja, ob du Dr. Bibber gespielt hättest. Das war es dann auch, aber...
Nein.
Okay, dann haben wir das jetzt geklärt.
Genau.
Ja. Vielleicht können wir den Podcast schließen mit... eine Nachricht von dir auf Schweizerdeutsch.
Danke vielmals, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist mir wirklich eine Ehre. Ich rede mega gerne über meinen Beruf und ich finde es schön, wenn ich jemanden begeistern für das. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und dass es euch gut geht. Und kommt mal in die Schweiz. Die Schweiz ist mega schön. Voll.
Okay, wer das nicht verstanden hat, der darf gerne Übersetzungsanfragen über unsere Instagram-Seite schicken. Aber ich finde, das sind schöne Schlussworte. Vielen Dank, liebe Natascha.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Und ciao, Kakao. Wir sehen uns in 4 Wochen.